Den Predigttext finden Sie in Lukas 12, die Verse 35 bis 48. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich stürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind die. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Petrus aber sprach, Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Der Herr aber sprach, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, sich zu erheben, soweit es Ihnen möglich ist. Wir warten dein, oh Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und blicke dir entgegen. Du kommst uns ja zum Segen. Amen.
Lukas 12, 35 bis 48, ein starkes Wort Gottes. Ein starker Text von Jesus. Annäherungsversuche. Erster Annäherungsversuch, es ist Ewigkeitssonntag. Bei allen Begrenzungen des Kirchenjahres, gute Einrichtung. Also wir sind am Ende des Kirchenjahres und am Ende des Kirchenjahres kommt dieser Totensonntag, wie er bei manchen Traditionen heißt, oder eben Ewigkeitssonntag. Beim Stichwort Totensonntag geht es mehr um diesen Aspekt der Erinnerung des Gedenkens. Beim Thema Ewigkeitssonntag geht es mehr in diesen großen biblischen Raum hinein, den man ganz einfach mit diesem Thema bestimmen kann. Er, Jesus, kommt. Mit all dem, was das in sich hat, mit all den Konsequenzen, die das hat. Jesus kommt. Das gehört zum Elementaren, das gehört zu den Basics christlichen Glaubens. Er kommt zuallererst natürlich für seine Gemeinde. Faszinierend. Endlich ist es soweit. Sie, die auf ihn warten, dürfen ihn erleben. Jetzt sehen das ganze Thema der Wegnahme der Gemeinde und der Rückung mit 73 Spezialunterpunkten. Und dann kommt er natürlich, zweites großes, wichtiges Thema für sein auserwähltes Volk Israel. Was wird das sein? Wir kriegen das gar nicht in unseren Kopf rein. Wir, die Heiden, kriegen das schon gar nicht in unseren Kopf rein. Wie viel weniger dann sein auserwähltes Volk, wenn sie Jesaja Kapitel 12, 13, 14, wenn sie den sehen und sie den für sich persönlich im Glauben annehmen dürfen. Ein ganzes Volk, Römerbrief, Kapitel 11, kommt zum Glauben an Jesus. Das gab es so noch nie auf dieser Erde. Faszinierend. Dritter Teil, er kommt für die Völkerwelten. Ja, selbstverständlich kommt er für die Völkerwelten. Wir halten uns schön an die biblische Reihenfolge und überspringen nicht konfessionell bedingt irgendwelche Zwischenschritte. Er kommt, um hier seine Herrschaft aufzurichten auf dieser Erde. Ja klar, das gehört dazu. Er baut hier sein Reich, seine Herrschaft auf und wir freuen uns daran, dass er das tun wird und dass er missionarisch hineinwirkt in diese Welten. Faszinierend. Und dann gibt es noch 73 weitere Konsequenzen. Alles unter diesem einen Thema: Er kommt. Er kommt. Das steht fest. Zweite Annäherung heißt natürlich, hier zu sagen, das ist zwar ein wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema, aber es spielt, überraschend aber wahr, im Durchschnitt, im christlich-theologischen Profil, nur eine ganz, 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 ganz schwache Rolle. Schade, kann man jetzt alle möglichen Gründe anführen, hat auch kirchengeschichtlich bedingte Sachen, ist so, dieses Thema des Glaubens der Christen, er, Jesus kommt, kommt zurück, kommt wieder, oder wie sie es immer formulieren, ist nicht ausreichend präsent unter denen, die an Jesus Christus glauben. Umso wichtiger unser Sonntag heute hier. Nächste Annäherung, Jesus kommt, na klar, würden wir sagen, selbstverständlich, gar kein Thema. Doch, Thema, natürlich. Aber wir würden sagen, wo steht das denn in der Heiligen Schrift? Und dann kommen doch 2,8 auf die Idee, ja, da gibt es so ein letztes Buch der Bibel. Wenn man nichts mehr zu lesen hat, dann kann man ja auch dieses allerletzte Buch noch lesen. Die Johannes-Offenbarung, da steht dann irgendwie auch dann drin, sicherlich ganz am Ende, Kapitel 21, soll kommen, wunderbar, neue Himmel, neue Erde. Da steht's ganz am Ende, steht's. Aber eigentlich sind wir da schon im Anhang, gefühlt, für manche Christen. Denn das hat ja jetzt mit dem wichtigen Mittelteil der Bibel nichts zu tun. Und schon wie ich es formuliere, wissen Sie, grober Denkfehler. Bis Sie zu Johannes Offenbarung kommen mit dem Thema, brauchen Sie viele, viele, viele Wochen zum Lesen, zum Studieren. Da kommen Sie am Anfang, da kommen Sie am Ende hin. Am Anfang sind Sie ja im Alten Bund. Und im Alten Bund wird das ausreichend wie eine breite Autobahn dokumentiert, dass der Messias, der Sohn Gottes, nicht nur einmal kommt. Siehe, dein König kommt zu dir, Sahaja 9, reitend auf diesem Esel mit Güte und Barmherzigkeit und Freundlichkeit. So natürlich im Alten Testament wird dokumentiert, wie dieser Sohn Gottes, wie dieser Messias in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Das sind sogar nicht alles Offenbarung. Das sind sie im zweiten Teil des Propheten Jesaja. Lesen die großen Heilskapitel, das 60er Kapitel, wunderbar, ein Kapitel schöner als das andere, wie das beschrieben wird, wenn das sein wird. Wenn der Sohn Gottes, wenn der Gesandte, wenn dieser König, wenn dieser Messias wiederkommt. Und dann fangen sie an und sind ein bisschen warm gelaufen und lesen sich dann weiter im Propheten Hesekiel. Ja, was wollen sie anders lesen als dann Hesekiel? Und dann landen sie in diesen Kapiteln 35, 36, 37, Totenauferstehung 38. Ein Kapitel schöner als das andere, beschrieben dieser Tempel ab Kapitel 40 bis 48. Manche von ihnen haben das ja anteilig in der ökumenischen Bibellese jetzt durchexerziert. Und da denken sie, jetzt muss ich ja natürlich weiterlesen. Wenn ich jetzt schon bei Jesaja und bei Hesekiel war, ja, dann kommt er gleich Daniel, dann bin ich natürlich mittendrin. Daniel, was denken Sie, Kapitel 7, 8, 9, 10, 11, ein Wunder, ein Phänomen nach dem anderen, was das sein wird, wenn Gott seinen Messias auf diese Erde schickt, welche Erschütterung dazugehört. Sind Sie irgendwo schon im Neuen Testament gelandet? Nein, Sie sind immer noch auf dem Boden des Alten Bundes. Und dann lesen Sie natürlich fröhlich weiter, ich mache es jetzt kurz, damit Sie dann auch wirklich mit mir in der Offenbarung landen. Sie lesen natürlich Joel 4, Sie lesen die Nachgesicht des Sahaja, Sie landen im großen Habakuk-Psalm Kapitel 3, Sie hören den großen Erwartungslobpreis in Zephania 3 und irgendwann sagen Sie, jetzt muss ich endlich ins Neue Testament. Und im Neuen Testament natürlich wissen die meisten von Ihnen, dass wir dann, wenn wir um die Wiederkunft Jesu uns kümmern, in den Johannesevangelium relativ sparsam nur bestückt sind. Aber die Synoptiker, dank sei den Synoptikern, also Matthäus, Markus, Lukas, und die haben ja alle ihre großen Endzeitkapitel. Matthäus 24, 25, Markus 13, Lukas 21, die stehen alle auf einer Ebene, sind alle in den letzten paar Tagen des irdischen Lebens von Jesus in dieser berühmten Karwoche, da sind die alle verortet. Da wird das konzentriert, spricht Jesus, bevor er überhaupt aus dieser Welt gegangen ist, davon, dass er wiederkommt. Vor Kreuz, vor Auferstehung, vor Himmelfahrt, sagte er, ich komme wieder. Das ist eine klassische Überspringung der Zeit, wo wir sagen, jetzt kümmert euch doch immer um das Kreuz. Und dann sehen wir, wie Ostern wird. Und guck mal, wie der Himmelfahrt und dann guck mal, wie die Gemeindegeschichte die nächsten 2000 Jahre läuft. Und dann kannst du immer noch sagen, du kommst wieder. Nein, er sagt es davor, um klar zu machen. Genau so wird es sein. Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten, Wiederkunft. So wird es sein. Dann können Sie die Apostel lesen. Natürlich. Und dann landen Sie im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel, diesem traumhaften Auferstehungs- und Wiederkunftskapitel, in der berühmten Apokalypse des Paulus im 2. Korinther 2, im Wegnahmetext der Gemeinde, 1. Korinther 4, Kapitel 5, ganz stark anlehnt, Kapitel 5 ist wie eine Auslegung von Paulus zu Lukas 12. Da lesen Sie den 1. Petrusbrief. Ach, und ja. Und dann lesen Sie auch die Johannes Offenbarung. Kommt Jesus? Ja, er kommt. Ist es dokumentiert? Ja, das ist dokumentiert. Es geht nicht, Christsein ohne die Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi. Ich sage es in großer Klarheit, ist innerbiblisch ein No-Go. Geht nicht, funktioniert nicht. Das ist, wie wenn Sie einen Menschen amputieren würden und sagen wollen, das mache ich nicht. Gehört dir zu, du hast eben keine zwei Beine. Reicht mir das mal Arm aus. Nein, das gehört elementar dazu. Die breite Autobahn, die da beschrieben wird. Jesus kommt, Jesus kommt. Und natürlich, nächste Annäherung, die gesamte Zukunft dieser Welt. Hochinteressant für alle wackeligen Köpfe. Hochinteressant für alle müden Herzen. Hochinteressant für alle angsterfüllten Seelen. Die gesamte Zukunft dieser Welt. Nicht nur die kleine Spezialinsel letzten Jesus-Leute, sondern die gesamte Zukunft dieser Welt ist christozentrisch angelegt. Der Name der Zukunft der Weltgeschichte lautet Jesus. Das sind alle Mächtigen, die Sie heute sehen, die noch kommen werden. Alle schon im Schredder der Zeitgeschichte durch. Und dann steht ein Name da, auf den alles aus ankommt, auf den alles ausgelegt ist. Jesus ist der Name der Zukunft dieser Welt für alle. Das ist natürlich, spüren Sie das? Das ist natürlich, wie sagt man das so schön, ein erastischer Block. Ja? Das steht jetzt da wie, passt jetzt gerade überhaupt nicht. Die Nachrichten sehen ganz anders aus. Und manche der derzeitigen Mächtigen werden sagen, nö, ich bin's. Oder wie auch immer man das so sehen mag und die Ströme und Überlegungen. Und jetzt steht da mittendrin dieser erastische Block der überzeugenden Lehre der Jesus-Leute. Er kommt zurück. Dabei ist das für uns so stark, so wohltuend, so korrigierend, was unseren Geist, unsere Seele betrifft, so stabilisierend, so zukunftsschenkend, so atemberaubend, so alternativlos, einfach nur gut, das an diesem Sonntag in Lied und in Wort Gottes und in Auslegung zu hören für unsere angeschlagenen Seelen. Jesus kommt, Jesus kommt. Unser Umgang mit dem Thema allerdings ist recht verschieden. Manche, wenn überhaupt, rutschen dann in diese Neigung ab, in diesem Thema insbesondere die Special Effects zu betonen. Die überlegen dann also, was am Montagabend in der dritten Woche der Endzeit, 74. Jahrwoche links unten passiert. Ja. Und dann kann man darüber diskutieren und freuen und dann begreift man gar nicht, warum macht das die Bibel überhaupt so? Warum gibt sie uns so viele Informationen? Warum nimmt sie uns, denkt an die Auslegung von Offenbarung 17, warum nimmt sie uns mit hinein in dieses babylonische Szenario der Endzeit und lässt uns beschreiben, was da alles abläuft und wir denken, boah, was soll ich alles damit machen? Und mit jedem Satz, den der Heilige Geist in die Bibel hineinschreiben lässt, sagt er nur das eine. Seht, ich weiß Bescheid. Seht, ich weiß Bescheid. Für mich, euren Gott, gibt es keine Zukunftsüberraschung. Ich stehe nicht plötzlich in der Endzeit und sage, Mann, wie ist das jetzt so schief gelaufen? Was mache ich denn jetzt angesichts des babylonischen Chaos? Wie komme ich denn mit der Sünde dieser Welt klar? Wie gelingt es denn mir, die dämonischen Mächte wieder in den Griff zu kriegen? Nein, er sagt es uns jetzt in einer für uns fast überbordenden Fülle, um uns tatsächlich zu stabilisieren, uns einen kraftvollen Trost zu geben, der uns mit all den Texten das eine sagt, ich habe das voll im Griff. Ich bin absolut im Plan. Mir läuft nichts daneben. Und du kannst dich durch die ganzen Zeiten hindurch, die auf diese Welt zukommen, hundertprozentig auf mich, deinen Herrn der Geschichte, Jesus, verlassen. Wenn wir das uns so verdeutlichen, dann entdecken wir natürlich, dass alle apostolische Lehre Gemeinde Jesu seit 2000 Jahren nicht nur auf dieses kommende Ereignis eingestellt hat, sondern insbesondere ihnen auch eine Aufgabe gegeben hat angesichts des kommenden Ereignisses. Und diese eine Aufgabe scheint so schlicht zu sein und ist doch so wahnsinnig nervend und herausfordernd. Nämlich angesichts dessen, dass Jesus kommt, habt ihr einen Job. Wartet. Und sie sagen, ja, wenn es nicht mehr ist. Und sie wissen, ein bisschen nachdenken, dann sagen sie, oh Mist. Denn diese schlichte Aufgabe, die ist unglaublich herausfordernd. Das wissen sie doch auch. Sie können sich schon kleine innerweltliche Beispiele konstruieren, wo sie großartig versprochen haben, was sie alles warten. Und wie geduldig sie sein werden. Und nach 25 Minuten ist ihre Geduld am Ende. Ja. Einer meiner Sprüche, die ich da ab und zu mal in meinem Kalender da habe für die Mitarbeiter, wenn die zum Showfix kommen, lautet in der letzten Woche, ich wurde getestet auf Geduld, ich bin negativ. Ja. Also auf jeden Fall, das ist ja der Klassiker. Ich hab's nicht. Und jetzt sagt mir Jesus, du, was die Zukunft angeht, warte. Ist das biblisch stimmig? Ja, das ist biblisch stimmig. Wir haben tatsächlich diesen wunderbaren Dreiklang der Verkündigung im Neuen Testament. Paulus nimmt uns mit hinein im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1. Dort sagt er, ihr habt euch erstens bekehrt zu Gott von den Abgöttern. Das ist der evangelistisch-missionarische Ruf, der elementar zur Jesus-Gemeinde seit 2000 Jahren gehört. Ihr habt euch bekehrt zu Gott von Abgöttern. Teil 2, ihr seid jetzt dran zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Ja, natürlich, richtig. Alles, was mit Jüngerschaft und Nachfolge und Dienst und Leben in dieser Welt zu tun hat, das ist der Teil 2. Da lebt Gemeinde mit all ihren unterschiedlichen Facetten. Dann sind wir eigentlich normalerweise fertig. Wir haben uns bekehrt und wir folgen dir nach. Und jetzt vergessen wir, dass Paulus sagt, jetzt kommt Teil 3. Und jetzt habt ihr zu warten. Ihr habt euch bekehrt, ihr dient dem lebendigen Gott und jetzt wartet ihr. Ihr wartet auf seinen Sohn vom Himmel, den Gott der Vater ja auferweckt hat von den Toten. Jesus, der uns dann vor dem zukünftigen Zorn errettet. Ihr wartet. Okay, und jetzt verstehen wir natürlich, dass das ein Markenzeichen der Jesus-Leute seit 2000 Jahren ist und je länger sein wird. Jesus-Gemeinde ist wartende Gemeinde. Sie ist wartende Gemeinde. Einer Unaufgeregtheit und Stabilität ist sie wartende Gemeinde. Und deswegen brauchen wir natürlich solche Texte wie Lukas Kapitel 12. Allerdings, oh Überraschung, ist für all den ganz klein wenig, das Lukas-Evangelium kennen, Ort, Zeitpunkt und Umstände zu einer guten Irritation führend. Denn wenn Sie vorhin klein wenig zugehört haben bei meiner kurzen Auflistung, da habe ich also vollmundig erklärt, wenn Jesus von seiner Wiederkunft spricht, dann spricht er wann von seiner Wiederkunft im Schwerpunkt? Dann unmittelbar in der Karwoche vor seinem Sterben, Matthäus 24, 25, Markus 13, Lukas 21. Textlesung heute Morgen, kein Zahlendreher. Lukas Kapitel 12. Ist was schiefgelaufen? Nein, er spricht hier in Lukas 12 von dem, wo wir eigentlich denken, das gehört doch in Lukas 21 hin. Und jetzt entdecken wir etwas Hochinteressantes, dass natürlich Jesus, die Textbausteine, würden wir es heute sagen, die Themenblöcke, die er hatte, immer und immer wieder eingesetzt hat. Faszinierend, wo die dann auftauchen und wieder eine Rolle spielen und wo die Apostel es ihm nachmachen. Also das Motiv von dem Dieb, der kommt in der Nacht, das ist ja nicht nur hier Lukas 12. Das hat man sogar auch in Matthäus Kapitel 24, also in der Karwoche. Und dann das Ding von dem Dieb, das fand Paulus auch gut und hat es verbraten im 1. Thessalonicher Brief. Da kommt es dann wieder vor. Und Johannes, der Johannes-Offenbarung, nimmt es nochmal mit. Also der Dieb, der taucht immer und immer wieder auf, als wie so ein Signalwort. Denkt an den Dieb. Der kommt immer und immer wieder. Aber jetzt hier in Lukas 12 sind wir ja ganz woanders. Wir sind ja noch mitten auf dem Weg, mittendrin im Evangelium. Das Lukas-Evangelium hat ja unter anderem eine Besonderheit, dass es ein Mittelstück gibt. Das haben die anderen, Matthäus, Markus, Johannes, wieder ein bisschen anders. Aber nur Lukas hat dieses Wahnsinns-Mittelstück. Ein Riesending, 10 Kapitel, die Lukas braucht, um Jesus aus dem Norden, aus Galiläa, durch Samaria, Judäa, endlich nach Jerusalem zu transportieren. Die anderen machen das auch, aber viel kompakter. Seit Kapitel 9, wohlgemerkt von 24 Kapiteln, seit Kapitel 9 sind wir, in Anführungszeichen, bibellesend mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Wir sind also in Kapitel 12 schon mitten gedanklich, 3 Kapitel lang unterwegs, mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Das muss man wissen. Und auf diesem Weg nach Jerusalem, den er da gegangen ist, erklärt ihnen Jesus, was das heißt, mit ihm zusammen zu sein. Was heißt das denn, Jünger zu sein? Was heißt das denn, mit Jesus zu gehen? Was heißt das denn, nach Jerusalem zu gehen? Was heißt das denn, zu Jesus zu gehören? Was heißt das denn? Wie sieht das denn aus? Was darf ich denn wissen, merken? Und um das zu erklären, nimmt Jesus eine Fülle von Bildern. Und eine ganz wichtige Sache ist ihm, deutlich zu machen, ganz oder gar nicht. Entweder oder. Nicht sowohl als auch. Entscheide dich. Sag, wo du dabei bist. Bring zum Ausdruck, was deine Sache ist und was deine Sache ist. Nicht ist. Leg dich fest, würden wir heute sagen. An was von dem Thema kann er das deutlich machen? Interessanterweise, da sind Sie sofort mit mir d'accord, am Thema des Geldes. Bibelkundler wissen, Lukas 12, Lukas 16, das sind die sogenannten Geldkapitel. Da geht es nur ums Geld. Wir sind also hier im Geldkapitel am Ewigkeitssonntag. Wo kommt das Geldkapitel vor? Wo kommt das Geld vor? Das kommt doch davor, dass es da heißt, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wow! Also bisher war es alles Pipifax. Aber dann, wenn der Sohn Gottes wiederkommt, was seine Knechte betrifft, ist einer der ganz wichtigen Schatztexte. Und Sie sehen für mich die Dollarnoten in Ihren Augen aufleuchten und die Goldbarren glänzen. Er wird über alles seine Güter setzen. Und unmittelbar vor diesem Text, die Bibel dabei haben, sind im Vorteil. Da heißt es, wo euer Schatz ist, Sie wissen, was da kommt, da ist auch euer Herz. Und jetzt sind Sie mit mir in Lukas 12, 35 fortfolgende. Sie brauchen den Angang, Sie werden es gleich wissen, warum. Wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Einer der alten Ausleger hat so formuliert, das ist das geltende Gesetz. Das Herz folgt dem Schatz. Das ist das geltende Gesetz. Das Herz folgt dem Schatz. Und jetzt merken Sie, was Jesus in Lukas 12 macht. Er stellt Ihnen die wichtige Frage, habe ich dich? Habe ich dein Herz? Gehörst du ganz zu mir? Bin ich dein Schatz? Dann folgt dein Herz dem Schatz. Und da ich der bin, der wiederkommt, ist für alle Zeiten für die Gemeinde Jesu klar. Auf Jesus warten ist Herzenssache. Haben Sie es? Auf Jesus warten ist Herzenssache. Das ist keine Sache, die ich quasi noch mal nebenbei dann irgendwie apokalyptisch endzeitlich bearbeiten kann. Das ist kein Themenfeld, wo ich sagen kann, kümmere ich mich später drum. Sondern auf Jesus warten, da bringe ich etwas zum Ausdruck, was elementar meine Christusbeziehung darstellt oder auch eben nicht darstellt. Auf Jesus warten ist Herzenssache. Erster Gedankengang dazu, Wir beginnen mit der Katastrophe. Wir beginnen mit der Katastrophe. Oder anders formuliert, was nicht sein darf. Nämlich, dass ich meine Herzenssache verliere. Das fängt ja so gut an. 35 bis 44, alles gut, in allen Versen wird es beschrieben, wie da einer seine Herzenssache umsetzt und wie er da auf Jesus zugeht und dann wartet, bis er endlich anklopft und aufpasst, dass der Dieb da ihn das nicht versemmelt und alle Sachen wunderbar beschrieben. 35 bis 44, alles gut. Und in 45 wird jemand anders beschrieben. Und Petrus fragt ja auch noch nach, sagst du das für uns? Und Jesus sagt ja, also, das hast du jetzt wohl auch kapiert, dass das für dich ist. Wenn aber jener, dieser ganz andere Knecht, und was heißt ja die Formulierung, in seinem Herzen sagt, und jetzt merken wir, da ist das Problem. Jetzt kommt ein anderer Typ. Wenn aber jener, einer von denen, die zu dieser Jesus-Welt gehören, sagt in seinem Herzen, und mit dem, was er sagt, bringt er zum Ausdruck, der hat seine Herzenssache verloren. Der hat seine Herzenssache verloren. Das ist ja furchtbar. Der gehört auf der einen Seite zu diesen Knechten, der gehört zur Jesuswelt, der gehört zu denen. Aber dem, was er zum Ausdruck bringt, was er in seinem Herzen sagt und was dann auch er sicherlich artikuliert und lebt, bringt er zum Ausdruck, in meinem Herzen ist alles nur nicht mehr Jesus. Jesus sagt, ich komme, und der sagt, es ist mir egal. Es berührt ihn nicht. Es berührt ihn nicht. Er macht alles Mögliche. Er macht alles Mögliche. Wir haben es ja da gelesen. Und zwar, oh furchtbar, innerhalb des christlich-geistlichen Raumes macht er jetzt alles Mögliche. Aber das, was eigentlich seine Aufgabe wäre, von Herzen zum Ausdruck zu bringen, dass er auf jemanden wartet und dass sich ausdrückt, rutscht er in die unterschiedlichsten Füllungen seines Lebens hinein. Aber es braucht die Möglichkeiten, die er hat in seiner Rolle. Er lässt Gott einen guten Mann sein, er bedient sich selber, er höhlt das Ganze aus, er schafft sich irgendwelche Schätze, irgendwelche Ersatzfüllungen, um diese furchtbare Leere mit EE, um diese furchtbare Leere seines Lebens zu füllen, denn sein Herz hat ja einen nicht mehr. Jesus. Er ist noch im christlichen Kontext, aber er, Jesus, ist schon lange nicht mehr seine Herzenssache. Oh, das ist die Katastrophe. Und man spürt, dass Petrus nervös wird. Und man versteht, dass Petrus nervös wird. Denn er gehört innerhalb dieser christlichen Szene auch noch genau zu denen, von denen Jesus am Ende sagt, um wem viel gegeben ist. Der wird auch in besonderer Weise, logischer Weise zur Rechenschaft gezogen. Und das bist du, Petrus und Co. Und all die in irgendeiner Art und Weise hineingenommen sind in Verantwortung in der Gemeinde Jesu. Natürlich in ganz besonderer Weise zur Rechenschaft gezogen. Und so endet dieser negative Teil dieses Textes nicht mit dem, wie es eigentlich enden sollte. Eigentlich soll es doch so aufsehen. Endlich kommt mein Herr. Boah, die Warterei hat ein Ende. Da ist er. Da ist er. So bei dem ist das Ende der Gerichtshorizont. Ein messerscharfes, knallhartes Gericht geht über diesen Mann und über diese Art. Und der fliegt raus. Denn in seinem Herzen ist alles nur nicht mehr Jesus. Wow, das ist nicht gut. Schwestern, Brüder, das ist nicht gut. Und noch einmal, das sagt jetzt nicht nur der Elite der christlichen Szene, den auch, ja, 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 ja. Aber das sagt er uns. Und warum sagt das uns denn? Er sagt es uns, damit wir dieses Stoppschild spüren. Das ist nicht schlimm, ein gutes Erschrecken bei uns gibt. Dass da ein anderer aufwacht und sagt, oh Mann, ich bin auf dem falschen Gleis. Da darf ich nicht weitermachen. Das ist nicht gut. Wenn das ist, dass das Augen öffnet ist. Wenn das so ist, dass es abschreckend für uns ist, wenn das ist, dass es beschämend für uns ist, das ist nicht schlimm. Denn genau das will dieses Wort Gottes. Dass wenn wir 45 fortfolgende gelesen haben und diesen Ansatz in unserem Herz spüren, was tun? Ha. Das Elementare der Jesus-Leute. Umkehren. Umkehren. Zu ihm zurück. Schnell zu ihm zurück. Herr Jesus, ich will das nicht. Ich will nicht mein Leben, mein Sein, meine Herzensangelegenheit mit allem Möglichen füllen. Ich will nicht im Stumpfsinn absacken. Ich will nicht in irgendwelchen Nebengleise wegdriften. Ich will mich nicht füllen lassen von allem und dann hast du überhaupt gar keinen Platz mehr in mir. Ich will es nicht. Danke, dass du mich ein bisschen gerüttelt hast. Danke, dass du mir auf dem Weg nach Jerusalem sagst, du, so soll doch die Geschichte zwischen dir und mir nicht enden, oder? Nein, Jesus, soll es nicht. Das, Herr Jesus, das darf nicht passieren. Ich will das nicht. Und Jesus sagt, ich will das auch nicht. Und deswegen sage ich dir es. Ich will das auch nicht. Und deswegen sage ich dir, dem Hörer, Leser, Wahrnehmer aus der Jesus-Gemeinde seit 2000 Jahren, wenn in deinem Herzen etwas von der Genetik dieses Knechtes anfängt, sich zu entfalten, dann tu dir diesen Dienst und lauf zu Jesus. Lauf zu Jesus, so schnell du kannst. Renn aus aller Stumpfheit, aus allem, was so in deinem Leben sich angesammelt. Renn raus und komm bei Jesus wieder an. Sag's ihm. Ich möchte, Herr Jesus, dass die Geschichte meines Lebens so nicht endet. Hier bin ich wieder. Nichts hat Jesus lieber als genau das, dass eine Geschichte nicht so endet, wie er sie in großer seelsorgerlicher Klarheit skizziert. Und wir entdecken, wir haben Verantwortung für unser Nachfolgeleben. Und wir dürfen diesen Geistern Widerstand leisten, die die Herzenssache Jesus bei uns zu ersticken drohen. Und deswegen das Zweite, was sich jetzt natürlich zeigen darf, was natürlich jetzt zum Ausdruck gebracht werden soll, was jetzt gelebt werden kann. Ich habe mein Herz an Jesus verloren. Ich habe mein Herz an Jesus verloren. Jesus, Matthäus Kapitel 13, im großen Gleichniskapitel, sagt ja, da hat ein Mann auf einem Acker einen totalen Überraschungsfund gemacht. Es gibt ja diese tollen Storys. Und dieser Überraschungsfund ist purer Schatz, pures Gold. Nicht so eine armselige römische Münze auf irgendeinem Feld im Teutoburger Wald, sondern pures Gold, ein Riesenschatz. Und natürlich kauft er diesen Acker, ist ja nicht blöd. Und damit gehört das alles ihm. Ich habe einen Schatz. Ich habe Jesus. Ich habe einen Schatz. Ich habe nicht einen Schatz, ich habe den Schatz. Ich habe Jesus. Jesus in meinem Leben, er ist meine Rettung, er ist mein Heil, er ist mein Glück, meine Freude, meine Liebe, mein Ratgeber, er ist mein Halt, er ist meine Erwartung, meine Zukunft. Wow, Jesus. Und jetzt passt das. Jetzt passt das, was manch einer von uns kritisch sehen mag, aber geben wir hier den alten Auslegern ein bisschen Raum und Recht. Die sagen, ihr müsst bei Lukas 12 tatsächlich dieses ganz besondere Buch des Alten Testamentes zu Rate ziehen. Das Hohe Lied. Denn im Hohen Lied, da kommt in Kapitel 5 eine starke Szene drin vor. Ich mach's nur ganz, ganz kurz. Ihr könnt alle Ruhe selber lesen. da ist die Geliebte schon in ihrem Zimmer und dann kriegt sie die Umstände, wird nicht beschrieben jetzt von uns hier, dann kriegt sie mit, dass der Geliebte draußen vor der Tür ist und anklopft und sie sogar noch akustisch äußert. Und durch schwierige Umstände ist sie ein bisschen zu spät dran, macht dann die Tür auf und der ist weg. Drama! Verstehen Sie, was spielt sich denn da ab? Der Gedankengang ist, oh Mist, ich habe den Geliebten, die Geliebte verpasst. Oder positiv gesprochen, dass hier natürlich in dem Bild vom Klopfen etwas ganz Traumhaftes zur Sprache gebracht wird. Nämlich, Herr Jesus, mein Herz neigt sich dir zu. Du bist der Geliebte, ich bin die Geliebte, seine Gemeinde, seine Braut. Und wenn du anklopfst, das wäre natürlich das wär's. Und natürlich darf ich auf gar keinen Fall in meiner Schläfrigkeit, Trance, sonst irgendwie das verpassen. Nie und nimmer. Und mit allem, was mich ausmacht, heute in dieser Zeit, will ich es dir zeigen, Herr Jesus. Ich will es zeigen, ich will es sichtbar machen, dass du meine Herzenssache bist. Wie machen Jesus Leute heute sichtbar, dass der wiederkommende Jesus ihre Herzenssache ist? Erstens, sie haben umgürtete Hüften. Scharfes Bild. Entspricht jetzt nicht unserer Mode. Klar, aber damals, meine Güte, so ein starkes Bild. Man hatte alles dabei. Man hatte die Ausgehkleidung dabei, man hatte den Schlafanzug dabei, man hatte das Shirt für abends dabei, war alles eins, verschiedene Stufungen. Ja? Gehe ich nachts ins Bett, Gürtel ab, Schlafanzug fertig. Stehe ich morgens auf, halb im Haus, bis zur Wahrheit hoch, okay. Gehe ich ganz raus, darf ich so, Gürtel drum, kann ich gehen. Also das war einfach, das wäre für unsere Kleiderindustrie natürlich dramatisch. Die ist ja für jeden Fall was Neues für uns hat. Aber dieses einmal für alles Set hat auch was für sich. Also, umgürtete Hüften heißt, Klamotten hoch, ich bin einsatzbereit. Ich bin einsatzbereit. Und dieses Bild, das ist ja ein starkes Bild, nimmt jetzt die Bibel, das ist ja aus der Passanacht genommen von 2. Mose 12, in der Septuaginta 1:1 wie in Lukas 12, schon stark, nimmt Petrus auf und sagt, das bezieht sich ja nicht nur darauf, dass ihr quasi loslaufen könnt, sondern Petrus sagt im 1. Petrusbrief, dass ihr sollt eine umgürteten Hüften eures Verstandes haben. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwierig, den Gürtel, aber die Bildsprache ist ja klar, oder? Also, mein Denken denkt Christus. Mein Denken denkt Christus. Mein Denken denkt Jesus. Da lasse ich nicht in den Gürtel runter und dann denke ich alles Mögliche in meinem Kopf. Nein. Ich habe einen umgürteten Verstand und setze meine Hoffnung ganz auf die Gnade, benüchtern, sagt Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Und das ist ein erster Ausdruck, dass Jesus meine Herzenssache ist, dass ich Jesus denke. Aber wenn ich nicht mal an ihn denke, dann ist er gleich gar nicht mehr da. Also brauche ich erstmal einen umgürteten Verstand, in dem Jesus gedacht wird. Und wo Jesus gedacht wird, hoch und runter dekliniert und konjugiert, das ist eine Ausdrucksform der Jesus-Leute heute. Du bist mir wichtig, du bist mich in meinem Denken, du spielst in meinem Sinn, meiner inneren Persönlichkeitsmitte die entscheidende Rolle. Und ich habe Licht dabei. Licht, das Symbol für das Wort Gottes, Licht für die Bereitschaft, was den Bräutigam angeht, aber Licht ganz elementar, ich bin nicht im Dunkeln. Ich mache nicht mit bei der Dunkelheit. Mein Leben findet im Licht statt. Ihr seid Kinder des Lichtes, sagt nachher Paulus im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, zu dieser Textpassage. Das heißt, zum Ausdruck bringe ich, dass Jesus mein Herr ist, indem ich im Licht unterwegs bin. Zweites Kennzeichen. Drittes Kennzeichen ist natürlich, ich rechne damit, dass der endlich klopft. Ich rechne damit, dass der endlich klopft. Und es ist hochinteressant in der Bibel, dass das Klopfen immer näher kommt. Sie können die Bibelstellen ja nochmal nachlesen. In Markus 12:33 ist Jesus immerhin nahe vor der Tür. Puh, gut. In Jakobus 5 ist er unmittelbar vor der Tür, schon besser. In Kapitel 12, 36 klopft er schon an, hat er sich top. Und wissen Sie, das Anklopfen ist nicht nur ein eschatologisches Phänomen, das auch, wir haben es ja gesungen und sind überzeugt davon, sondern es ist ein tägliches Phänomen. Ich will das Anklopfen, das tägliche Anklopfen von Jesus, das das letzte entscheidende Anklopfen vorweg nimmt, praktizieren und damit zum Ausdruck bringen, ich warte auf dein letztes Anklopfen. Sie alle oder fast alle kennen die dazugehörige Bibelstelle auswendig. Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Siehe, sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand, denken Sie an den Geliebten und die Geliebte, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, dann werde ich zu ihm eingehen und das Abendmahl mit ihm feiern. Ein tägliches, aktives Hineinnehmen von Jesus auf das Anklopfen an ihrer Herzenstür trainiert ihren inneren geistlichen Menschen, topfit zu sein für das letzte, entscheidende, besondere Anklopfen, wenn er dann kommt. Wann sehe ich, dass Jesus meine Herzenssache ist? Dass ich ein Denken in Christus habe. Damit möchte ich das zeigen und zum Ausdruck bringen. Du bestimmst mein Denksinn. Ich lebe selbstverständlich in den paar Jahren und Jahrzehnten der irdischen Existenz mit dem, was mich kennzeichnet, im Licht und darf aus der Finsternis heraus. Und, Herr Jesus, jeden Tag, wenn dein Geist meinem Geist das Anklopfen signalisiert, habe ich auch nur einen Satz. Herr Jesus, bitte komm herein. Und dann weiß ich, wunderbares Bild von dem Dieb, der nachkommt, das dauert endlos, aber Jesus, ich sage es dir, ich entscheide mich dafür, ich bekenne es dir. Ich ziehe das durch. Ich werde mich, egal was theologischen Strömungen sagen oder gesellschaftlicher, erastischer Block oder was der ein anderer denkt, ich werde nicht davon ablassen, wach zu sein und dich in meiner Existenz, in der Existenz deiner Gemeinde, deines Volkes Israel, deiner Welten zu erwarten. Ich ziehe das durch, das verspreche ich dir. Und das Fünfte ist, und bis dahin werde ich in dem Raum, den du mir anvertraut hast, meinen Dienst tun. Da ist ja dieser Verwalter, dieser Ökonom, der ihm jetzt nur eine einzige Aufgabe sieht, alles, was er tut, so zu tun, dass Jesus jeden Moment seiner Existenz zurückkommen könnte. Kann man das sehen? Kann man das sehen bei dir, bei mir, bei uns? Kann man das sehen, dass das die Herzenssache ist, dass das unsere Herzenssache ist? Jesus, dein Wiederkommen ist Herzenssache. Ich denke dich, ich lebe in deinem Licht. Ich nehme dich täglich anklopfend in meine Existenz auf. Ich verspreche dir, ich ziehe das durch. Und meinen Dienst werde ich so tun, dass er dir und die mit mir unterwegs sind Ehre macht. Und jetzt noch ganz kurz, aber das können wir nicht auslassen. Den absoluten irrsinnigen Schluss, den Jesus hier fabriziert. Jetzt stellt er ja alles auf den Kopf. Er stellt alles auf den Kopf. Dieser Text enthält 2,5 Seligpreisungen, sage ich. Die eine kleine, die überlassen wir jetzt. Das ist der kleine Vers. Selig sind sie in Vers 38. Aber dieser Text hat 2 wahnsinnige Seligpreisungen. Seligpreisung Vers 37. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, Wachen findet. Wahrlich, Schwur von Jesus. Ich schwöre, Amen, ich sage euch, er, Jesus, der wiederkommende König und Herr, wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Sag mal, geht's noch, Herr Jesus? Sorry, überhaupt nicht nötig. Wirklich nicht nötig, Herr. Und kaum ist das halbwegs in meinem Kopf verklungen, sagt er, und selig ist auch der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Amen, schwur, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Und wieder sagst du mit mir, Jesus, nicht mein Ding. Aber spürst du was? Spürst du was? Ich hoffe so sehr, du spürst was. Du spürst in diesen beiden Seligpreisungen etwas, das jetzt die ganze Sache komplett kippt. Du hast mit mir mit Ach und Krach gesagt, Herr Jesus, du bist meine Herzenssache. Und was sagt jetzt Jesus hier? Übrigens, du bist meine Herzenssache. Da wird Jesus so übertrieben emotional. Da hat er sich nicht mehr im Griff. Anführungszeichen, nicht falsch verstehen. Da geht eine Tür auf, wo er sagt, so wie du mich zu deiner Herzenssache gemacht hast, so wirst du erleben. So wirst du erleben, was das heißt, wenn ich dich zu meiner Herzenssache mache. Herr Jesus, danke. Danke. Haben Sie Lukas 12? Das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass die Geschichte anders ausgeht. Richtig? Schwester, Bruder, komm zurück. Komm mit mir zurück. Räum dein Herz aus. Stell dich wieder ganz zu Jesus. Es darf nicht sein, dass die Geschichte so ausgeht. Ich will, dass man das sieht. Für mich, für ihn, für andere. Jesus, meine Herzenssache. Und ich bin existenziell einer Dimension berührt, die ich kaum kontrollieren kann. Wenn ich das hier lese, was das heißt, wenn Jesus mich, dich, uns zu seiner Herzenssache macht. Unglaublich. Eigentlich nur noch einen Satz zu sagen, oder? Come, Jesus. Komm. Komm, wir beten. Lebendiger Gott, himmlischer Vater in Jesus Christus, wir beten dich an über deinem Wort. Gutes Wort Gottes. Wort, mit dem wir leben können. Wort, das wir ernst nehmen wollen. Wort, an dem wir hängen. Und wir danken dir dafür. Herr Jesus, wir wollen es dir einfach so sagen. Wir wollen nicht, dass diese Geschichte, unsere Geschichte mit dir in der Katastrophe endet. Wir wollen es nicht. Und wir danken dir für deinen Aufruf der Liebe. Wir danken dir für dieses Stoppschild deiner Gnade. Und wir kommen, Herr Jesus, mit allem Schaden, aller Sünde, mit allem, was so blöd gelaufen ist, wir kommen zu dir zurück. Herr Jesus, da sind wir wieder. Und Herr Jesus, du sollst, und das wollen wir sichtbar haben, du sollst unsere Herzenssache sein. Mit all dem, was wir erkannt und beschrieben haben, wollen wir zum Ausdruck bringen, Jesus, das ist mein Schatz. Und Herr Jesus, es ist für uns unbegreiflich, es ist für uns traumhaft schön, was das heißt, dass wir deine Herzenssache sind. Und so kommen wir zu dir und beten dich an. und bitten dich um eine Woche, in der wir dich erwarten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.